Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 35 unseres Podcasts. Ja, was war das nur für eine Woche? Die politischen Ereignisse, die haben sich ja geradezu überschlagen. Die USA hat ihren 47. Präsidenten. Ex-Präsident Donald Trump kehrt ins Weiße Haus zurück. Er sicherte sich eine Mehrheit in den Bundesstaaten und setzte sich damit gegen seine Konkurrentin, die Demokratin Kamala Harris, sogar überraschend deutlich durch. Ja, und während wir vor allem in Europa dieses sehr klare Ergebnis erstmal realisieren, vielleicht sogar verdauen mussten, platzte schon die nächste Bombe. Lange wurde gestritten und gemunkelt, seit Mittwochabend herrscht nun Gewissheit. In Deutschland ist die Ampel am Ende. Bundeskanzler Olaf Scholz, der kündigte an, Finanzminister Christian Lindner zu entlassen. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ist damit nach knapp 3 Jahren im Amt gescheitert. Wie geht es nun weiter? Der deutsche Bundeskanzler, der kündigte noch am Abend an, Mitte Jänner im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen, um dann den Weg für mögliche Neuwahlen im März frei zu machen. In die heute erschienene FF hat es weder der Trump-Sieg noch das Ende der Ampel geschafft, da wir ja mit unserem Wochenmagazin bereits am Dienstag in Druck gehen. Dafür wollen wir die US-Wahl hier in unserem Podcast auf den Punkt bringen. Und zwar mit Karl Kössler. Er ist Verfassungs- und Politikwissenschaftler am Eurac-Institut für vergleichende Föderalismusforschung.
Werbung.
Komm zur Herbstmesse. Entdecke nachhaltiges Wohnen, grüne Mobilität und vieles mehr.
Nein, komm zu BioLife. Hier findest du die besten Bioprodukte. Zertifiziert, natürlich, nachhaltig. Vom 7. bis 10. November in der Messe Bozen.
Wir freuen uns.
Herr Kössler, wie viele Stunden Schlaf haben Sie denn in der Wahlnacht abbekommen?
Also in der Wahlnacht selbst vielleicht ein paar Minuten, also 0 Stunden würde ich sagen, vielleicht 5 Minuten mal die Augen zugetan. Ich habe mir eine spannende Nacht erwartet. Es war natürlich dann relativ schnell entschieden. Also im Vergleich auch zu vergangenen Wahlen wusste man sehr früh schon über den Trend Bescheid. Das hat sich ja aus einzelnen County-Ergebnissen, also Wahlbezirksergebnissen schon abgezeichnet, dass Harris in vielen dieser Wahlbezirke eben schlechter abschneiden würde als Biden vor 4 Jahren. Und da hat man schon gewisse Trends dann schon gesehen.
Und wie viele Interviews haben Sie seither gegeben?
Also gestern 2 und dann letzte Woche auch ein Interview in Bezug auf meine Prognose. Meine Prognose war natürlich...
Genau, ich würde Sie gerade auf Ihre Prognose ansprechen. Hätten wir Sie denn 2 Tage vorher interviewt, hätten Sie mit einem so klaren Sieg Trumps gerechnet?
Nein, also meine Prognose war natürlich recht vorsichtig, weil man natürlich bei all diesen Umfragen, die natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt haben, vorsichtig sein musste. All diese Umfragen haben natürlich auch ihre gewissen methodologischen Probleme und ist natürlich bei so vielen Umfragen ist die Frage der Gewichtung und bei einem Durchschnitt aus verschiedenen Umfragen wirklich dann verlässliche Anhaltspunkte liefern kann. Und es war natürlich bei vielen Umfragen, war es wirklich innerhalb von 1%, 2% in die eine oder in die andere Richtung. Und das ist natürlich alles innerhalb der Schwankungsbreiten von meistens 3% dieser Umfragen. Insofern konnte man wirklich wenig da vorhersehen, bis auf
Aber noch einmal, hätten Sie mit einem so klaren Sieg Trumps gerechnet?
Damit habe ich nicht gerechnet, wobei man natürlich schon damals sehen konnte, dass wenn jetzt das Rennen in den Swing States, in diesen 7 Staaten, auf die es wirklich ankam am Ende, da können natürlich einige Wählerstimmen nur entscheiden. Also es kann natürlich dann sein, dass wenige tausend Wählerstimmen hier über den Sieg entscheiden und dann natürlich alle Wahlleute Stimmen dieses Staates für den einen oder anderen Kandidaten zufallen.
Es kam ja seit gestern immer wieder die Frage auf, und das sagen ja auch Nachwahlbefragungen, ob denn gerade die jungen Männer Trump zum Sieg verholfen haben. Wie sehen Sie es?
Das ist wirklich ein Punkt, den ich sehr interessant finde. Vor 8 Jahren konnte man ja zum Beispiel sehen, dass bei der Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, da war ja die Rede von einem sogenannten White Lash. Also nach den Obama-Jahren, dass es so einen White Backlash, so eine weiße Gegenströmung damals gab, nach den Obama-Jahren. Und ich würde schon auch sagen, dass hier jetzt ein gewisser antifeministischer Backlash stattgefunden hat, dass es wirklich eine Gegenbewegung gegeben hat, vor allem von jungen Männern, die von dieser Macho-Kultur und offen sexistischen und frauenfeindlichen Kultur, die Trump ja natürlich zur Schau trägt und natürlich auch in seiner Rhetorik, die ja wirklich sehr aggressiv und hasserfüllt ist und sich verächtlich über Frauen äußert, dass eine gewisse, vor allem auch junge Männerschicht, dadurch nicht abgeschreckt war, sondern durch die von dieser Rhetorik vor allem auch beeindruckt war.
Ja, und da frage ich mich, was ist hier in diesen vergangenen 8 Jahren passiert und was sagt das über die amerikanische Gesellschaft von heute aus?
Also es gibt hier auch interessante Studien, die diesen ideologischen Unterschied und das ideologische Auseinanderdriften zwischen jungen Frauen auf der einen Seite und jungen Männern auf der anderen Seite zeigen. Es gibt Langzeitstudien in den USA, wo es geht um die Selbsteinschätzung als progressiv. Und da ist es so, dass in den letzten 10 Jahren hier es zu einer Verdoppelung bei den Frauen gekommen ist. Also während 22% vor 10 Jahren der jungen Frauen, 22% der jungen Frauen sich als progressiv eingeschätzt haben, sind es mittlerweile 45%. Und es sind aber nur 20% der Männer. Also es gibt hier ein ideologisches Auseinanderdriften der jungen Generationen, also einen gewissen Gender Gap, einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das sieht man jetzt nicht nur in den USA, sondern glaube ich auch in anderen Wahlen in Europa zum Beispiel.
Zum Beispiel?
Also man sieht dieses Auseinanderdriften, in Deutschland hat man das in den Landtagswahlen auch gesehen, wo großteils auch der Aufstieg der AfD natürlich auf der Basis des jungen männlichen Elektorats erfolgt ist. Also man sieht hier wirklich diese Unterschiede zwischen jungen Frauen, die in Richtung progressiver Politik gehen und jungen Männern, die immer weiter Richtung rechts oder sogar rechtsextrem abdriften.
Also Sie sprechen von einem ideologischen Auseinanderdriften zwischen jungen Frauen und jungen Männern, also ein Phänomen, das Sie auch hier in Europa beobachten, ganz besonders in Deutschland bei der AfD. Es gibt ja auch, und das finde ich auch ganz interessant, die britische Financial Times, die hat ja auf Basis von Umfragen und Wahlergebnissen, ist sie zu einem Ergebnis gekommen, dass unter den 18- bis 29-Jährigen junge Frauen linker wählen, während sich junge Männer in eine konservative Richtung bewegen. Das zeige sich nicht nur in den USA, sondern auch im Vereinigten Königreich, in Südkorea und eben auch in Deutschland. Wie sehen Sie es? Werden junge Frauen immer linker, junge Männer immer rechter?
Ja, das ist eben auf den Punkt gebracht, das Argument, das sicher auch Anwendung findet auf die USA, aber eben, wie Sie richtig gesagt haben, auch in Europa, es gibt hier auch Studien eben, wie gesagt, zu Südkorea, sogar zu China. Also das ist schon ein gewisses weltweites Phänomen. Jetzt in den USA gibt es hier unterschiedliche Theorien zu diesem Thema. Es gibt eben diese eine Theorie, die besagt, dass es eine gewisse Gegenbewegung ist gegen MeToo zum Beispiel, dass eben Männer sich bedroht gefühlt haben durch die MeToo-Bewegung und ein gewisser eben antifeministischer Backlash aus dieser Sichtweise heraus. Auf der anderen Seite gibt es dann auch diese zweite Sichtweise und wahrscheinlich haben beide auch in gewisser Weise ihre Berechtigung, dass junge Männer sich zunehmend von jungen Frauen abgehängt fühlen. Und hier gibt es auch statistische Befunde dafür, dass natürlich die schulischen Leistungen, die universitären Leistungen von Buben und Männern hinterherhinken, dann auch teilweise auf dem Arbeitsplatz. Was die finanzielle Situation betrifft in den USA, auch was zum Beispiel die psychische Gesundheit betrifft, also etwas Interessantes, was ich gelesen habe in US-Medien, ist, dass zum Beispiel die Rate an Depressionen bei Männern viel, viel höher ist als bei jungen Frauen in den USA. Also die Suizidrate ist 5-mal höher bei Männern als bei Frauen zum Beispiel. Also hier gibt es schon gewisse auch objektive Probleme, die die Politik auch aufgreifen könnte und sollte und die auch an der Wurzel dieses Problems liegen könnten, dieses ideologischen Auseinanderdriftens und dieses Abwandern der jungen Männer in Richtung Rechtspopulismus.
Aber bei welchen Themen, Herr Kössler, gibt es denn vor allem eine Schere zwischen den Geschlechtern? Sind es gerade Themen wie Feminismus oder Gender-Themen?
Ja, es ist schon, es geht hier, glaube ich, um diese typischen Themen halt des Culture Wars, also einfach der Lebenskultur der unterschiedlichen Lebensrealitäten. Also es geht hier natürlich um das Thema der Abtreibung, das in den USA ein wichtiges Thema war, nicht so wichtig jetzt bei diesen Wahlen im Vergleich zu den Parlamentswahlen, zu den Kongresswahlen vor 2 Jahren. Da war das ja wirklich das Thema und hat den Demokraten ja einen starken Aufschwung auch verschafft. Und das ist natürlich ein Thema, von dem Frauen, von dem Männer genauso betroffen sein sollten, natürlich in einer indirekten Art und Weise. Aber das ist ein Thema, das für junge Männer laut Umfragen praktisch keine Rolle spielt.
Also man kann sagen, dass junge Frauen ein stärkeres Unrechtsbewusstsein haben, was das Geschlechterverhältnis betrifft.
Ein Unrechtsbewusstsein, das ist, würde ich jetzt nicht so formulieren, weil ich denke, dass Männer eben aus ihrer Perspektive, junge Männer, eben sich eben benachteiligt fühlen und eben mit einer gewissen Verlustangst einfach halt auf umgehen müssen, einen gewissen Status zu verlieren. Und auf der einen Seite in den USA gibt es, glaube ich, sicher noch dieses sehr stark konservative Weltbild, dieses, was man in den USA das Male Breadwinner Model nennt, also der Mann muss sozusagen das Geld nach Hause bringen und muss die Familie erhalten, dann ist es natürlich für solche Männer, die mit so etwas aufgewachsen sind, schwierig auch zu akzeptieren, wenn jetzt die Freundin, weil sie schon in der Schule, in der Universität bessere Leistungen erbracht hat, dann vielleicht auch einen besseren Job hat, vielleicht auch mehr verdient. Sowas zu akzeptieren ist dann natürlich nicht so einfach. Also es geht hier um gewisse Verlustängste, mit einer Änderung von den Beziehungen, der Geschlechterbeziehungen umgehen zu können.
Und genau hier konnte ja Donald Trump punkten, beziehungsweise diese jungen Männer abholen. Und ich möchte jetzt ganz bewusst noch einmal auf seinen Wahlkampf zurückkommen. Welchen Wahlkampf führte er denn, um speziell diese jungen Männer abzuholen?
Ja, das fängt schon einmal vom Wahlkampfmotiv an. Das Wahlkampfmotiv, das Leitmotiv von Harris war ja Joy, also Freude. Es war sehr, sehr optimistisch. Und wenn man hier einen Kritikpunkt haben kann, dann natürlich war das vielleicht wenig, das unterfüttert war mit konkreten Politikvorschlägen, sondern dass es halt wirklich gegangen ist um einen optimistischeren Ausblick auf die USA, während Trump natürlich gesetzt hat auf ein sehr pessimistisches Bild, also natürlich den Untergang der USA, des alten Bildes der USA sozusagen.
Vor allem hat er die Wirtschaft ja sehr, sehr schlecht dargestellt, wo sie doch faktisch eigentlich gar nicht so schlecht dasteht.
Ja, die USA steht natürlich wirtschaftlich, wenn man jetzt das Wirtschaftswachstum betrifft und die Arbeitslosenquote sehr gut da. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann sehen, dass die Inflation schon auch eine Rolle gespielt hat und dann doch dazu geführt hat, dass viele Leute, es geht aus Umfragen ja hervor, 2/3 der Amerikaner fühlen, dass sie eben heute finanziell schlechter dastehen als vor 4 Jahren. Also Wirtschaft war sicher ein Thema.
Natürlich, also im Nachhinein hätte Kamala Harris hier stärker aufspringen müssen auf die Themen Wirtschaft, Inflation?
Sicherlich. Also sie hatten sich natürlich allgemein in Bezug auf Wirtschaft, auch in Bezug auf die Außenpolitik, sich zu wenig abgenabelt vom Biden-Kurs. Das ist ihr natürlich auch zur Last gelegt worden, teilweise, dass sie eben zu loyal war vielleicht. Und sie hat ja in gewissen Interviews auch gesagt, dass sie gefragt wurde, was würde sie anders machen als Biden? Dann hat sie eigentlich gesagt, eigentlich nichts. Und das war dann schon auch vielsagend, weil ihr ist natürlich dann vorgeworfen worden, sie sei der No-Comment-Candidate, also die Kandidatin, die halt immer sagt, kein Kommentar. Und hat sich dann vielleicht wenig als eine von den letzten 4 Jahren sich abnabelnde, eigenständige politische Persönlichkeit präsentieren können. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zur Frage, wie Trump im Wahlkampf eben junge, frustrierte Männer angesprochen hat, dann ist es natürlich einerseits die wirtschaftliche Komponente, andererseits natürlich auch das Thema der illegalen Immigration. Also das war natürlich ein Thema, das verknüpft worden ist mit einer, es wurde ja von Invasion gesprochen und diese Invasion würde zum Untergang der USA führen. Also es war dieses sehr pessimistische Bild natürlich. Und er hat sehr stark natürlich auch in seiner Rhetorik auf Stärke gesetzt. Also das Wahlmotiv war Stärke und Stärke wirklich für ihn so konnotiert als Männlichkeit. Also er hat ja auch sich zum Beispiel mit Wrestlern getroffen und also wirklich als physische Stärke in den Vordergrund gestellt. Und weil wir hier in einem Podcast sind, es gibt ja diesen Joe Rogan Podcast.
Genau, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Genau. Ja. Sie sprechen ja hier ganz einen interessanten Punkt an. Trump hat Joe Rogan, es ist ein umstrittener Kampfsport, Tatortkommentator ja ein dreistündiges Interview gegeben und im Anschluss wurde es auf YouTube über 30 Millionen Mal abgerufen. Und am Tag vor der Wahl hat er auch noch einmal in seinem Podcast für Trump geworben. War das am Ende mitentscheidend für den Sieg von Trump, vor allem da Rogen ja besonders bei Männern beliebt ist?
Also ich habe das wahrscheinlich selbst falsch eingeschätzt. Ich dachte eigentlich, dass mit dieser Unterstützung von Joe Rogan Trump keine zusätzlichen Wähler anziehen könnte, weil Joe Rogan ohnehin aus einem politisch sehr rechten Eck stammt und alle möglichen Verschwörungstheorien auch hier verbreitet, also ähnlich wie Elon Musk, also zu diesem Dunstkreis an Unterstützern von Trump gehört. Was mich dann aber stutzig gemacht hat, war bei der Wahlberichterstattung, also NBC, CNN, die auch Interviews gemacht haben mit jungen Wählern, mit jungen männlichen Wählern, auch an den Universitäten zum Beispiel. Da ist immer wieder aufgekommen, das ist natürlich nur anekdotische Evidenz, ob das jetzt wirklich dann so verlässlich ist, ist schwer zu sagen, aber da ist aufgekommen, dass junge Wähler gesagt haben, sie waren eben beeindruckt von diesem eben dreistündigen Auftritt, von diesem Interview von Donald Trump mit Joe Rogan und haben Kamala Harris dafür kritisiert, dass sie sich eben geweigert hat
im Podcast
mit Joe Rogan
aufzutreten.
Ein Interview zu machen und in diesem Podcast aufzutreten.
Also im Nachhinein ein Fehler?
Ja, ob das jetzt natürlich das Wahlergebnis verändert hätte, das glaube ich jetzt eher nicht, weil es ist dann doch relativ klar auch in den Swing States ausgegangen. Aber es ist schon sehr, 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 sehr interessant, dass von mehreren Leuten hier kritisiert wurde. Was interessant ist, denke ich, dass eben dieses Männerbild, dieses sehr aggressive, auf physische Stärke bezogene Männerbild und sehr traditionelle und konservative Männerbild auch Anklang gefunden hat, eben bei jungen, privilegierten Männern mit einem hohen Bildungsgrad. Also die Leute, die interviewt worden sind, waren eben an Universitäten, das waren Studenten. Also es ging hier jetzt nicht um klassische Trump-Wählerschaft, weiße junge Männer, die vielleicht ihren Job verloren haben, sondern dieses Männerbild, es wird ja oft von Toxic Masculinity gesprochen, also ein, im Deutschen ist es schwierig zu sagen, giftiges Männerbild. Das ist natürlich durch alle sozialen Schichten geht das durch und ist das anscheinend verbreitet und findet da Anklang.
Herr Kössler, wollen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen? Was geschieht jetzt? Die Republikaner haben ja die Mehrheit im Senat, werden sie wohl auch im Repräsentantenhaus haben. Was bedeutet das nun für die Regierungsarbeit?
Es wurde ja oft gesagt, dass wir hatten ja schon einmal 4 Jahre Trump und deswegen, okay, sei das Ganze nicht so schlimm. Ich bin der Meinung, dass diese zweiten 4 Jahre Trump ganz anders sein werden als die ersten 4 Jahre.
Inwiefern?
Weil es eben nicht mehr das gibt, was in den USA immer die Guardrails genannt wird. Also es gibt keine Leitplanken sozusagen, die Trump auf der Fahrbahn halten, die ihn auf Spur halten, also die seine schlimmsten Impulse sozusagen bremsen könnten. Die gab es ja vor 4 Jahren schon. Also man musste ja auch sagen, Mike Pence, also sein ehemaliger, damaliger Vizepräsident, der hat ja natürlich bei all seinem Erzkonservativismus in einer entscheidenden Situation hat er die richtige Entscheidung getroffen, als das Kapitol gestürmt wurde am 6. Januar 2021. Da ging es ja darum, dass das Wahlergebnis zu zertifizieren, das Wahlergebnis zu bestätigen. Und da hat er gesagt, ich folge der Verfassung und nicht den Anweisungen meines Präsidenten. Und also solche Leute wie Mike Pence oder auch der ehemalige Generalstabschef John Kelly, der ehemalige Stabschef im Weißen Haus, also nicht Generalstabschef natürlich, der Stabschef im Weißen Haus, der auch eine eigenständige Position hatte und oft Trump Kontra gegeben hat. Solche Leute wird es nicht mehr geben im neuen Weißen Haus. Es werden Opportunisten sein, Karrieristen wie Trump selbst. Also auch J.D. Vance ist ja eine junge Kopie von Donald Trump, kann man sagen. Also der jetzt wenig von einem ideologischen oder moralischen Kompass hat. Es wird eben das Weiße Haus dominiert sein von solchen Leuten. Und auf der anderen Seite eben auch andere Institutionen, die eben in den USA für Checks and Balances gewisse Gegengewicht sorgen sollten, also gewisse Gegengewichte zur Macht des Präsidenten, sind natürlich in der Hand der Republikaner. Also auch der oberste Gerichtshof ist von konservativen Richtern dominiert. Auch, wie Sie gesagt haben, der Kongress. Also es wäre für Harris, sogar wenn sie gewonnen hätte, sehr schwierig gewesen, im Lichte dieser anderen Institutionen, die schon in der Hand der Republikaner sind, zu regieren. Natürlich für Trump wird das jetzt angesichts des Mangels an Gegengewichten eine sehr einseitige Sache werden und umso einfacher für ihn. Und das ist natürlich etwas, was uns schon Sorgen bereiten kann.
Welche Rolle wird denn nun der Tech-Milliardär Elon Musk spielen? Er hat ja Donald Trump im Wahlkampf finanziell sehr stark unterstützt und es wurde ihm ja auch zugesichert, so heißt es zumindest, dass er eine Position in der Regierung erhalten wird. Wie sehen Sie es? Also welche Rolle wird er spielen?
Also ich würde sagen, dass er eine Rolle spielen wird in zweifacher Hinsicht. Erstens natürlich über seine Plattform Twitter X ist natürlich, das hat sich ja zu einem Parteimedium der Republikaner oder der Trump-Republikaner, weil es ist natürlich alles auf ihn ausgerichtet und hat sich ja im Wahlkampf schon wirklich zu einem Parteimedium entwickelt. Also es wird sicher weiterhin, wird hier über X alles Mögliche verbreitet werden, um Trump zu pushen und seine Agenda und seine Themen hier zu verbreiten. Auf der anderen Seite, das zweite Element ist, dass eben, wie Sie schon gesagt haben, auch eine Rolle in der Regierung darüber diskutiert wird. Trump hat ja eben vorgeschlagen, Elon Musk um ein sogenanntes Department of Government Efficiency zu leiten.
Also das heißt, die öffentliche Verwaltung effizienter zu gestalten?
Genau. Also darum geht es natürlich darum, Institutionen abzuschaffen. Man denkt, könnt ihr hier denken, auch an den argentinischen Präsidenten Javier Milei, genau, der ja auch bekannt geworden ist mit einem YouTube-Video, wo er eben gesagt hat, wo eben Post-its an der Wand waren mit allen möglichen Ministerien. Und er dann eben diese Post-its von der Wand gerissen hat, also Ministerium für Bildung, weg. Ministerium für öffentliche Arbeiten, für Infrastruktur, weg. Also es geht hier wirklich um sehr, sehr radikale Einschnitte.
Und wir sehen ja nun in Argentinien auch die Auswirkungen. Er hat es zum Teil wirklich durchgesetzt mit den entsprechenden Folgen.
Das Interessante daran ist natürlich das, dass eben diese Ideologie des schlanken Staates, des Minimalstaates, den man wirklich auf das Notwendigste reduziert, die Trump und Elon Musk vor allem hier propagieren, dass das natürlich dem Interesse widerspricht, großer Teile der Wählerschaft, also große Teile der Trump-Wählerschaft, vor allem eben weiße Männer aus eher unterprivilegierten sozialen Verhältnissen, die natürlich auch angewiesen sind auf den Staat. Und wenn der Staat natürlich dann reduziert wird, wirklich auf das Mindeste, dann ist das gerade nicht im Interesse dieser Menschen.
Wir müssen natürlich ein Thema jetzt noch abschließend ansprechen. Wird Trump versuchen, die NATO und Europa zu instrumentalisieren und die Europäer gegeneinander auszuspielen? Wie sehen Sie es?
Also es ist sicher damit zu erwarten, dass Trump von den Europäern einen größeren Beitrag fordern wird zur NATO. Das hat er auch schon während seiner ersten Amtszeit, hat er immer wieder die Europäer als Trittbrettfahrer bezeichnet, dass die USA eben für die europäische Sicherheit sorgen würden und die Europäer sich praktisch zurücklehnen und deshalb eben mehr finanziell und militärisch beitragen sollten. Es wurde jetzt angesprochen eben, dass das gegeneinander Ausspielen der Europäer, das könnte natürlich auch der Fall sein, weil es natürlich auch in Europa gewisse Regierungen gibt, die Trump näher stehen, während der Großteil sicher einen der europäischen Regierungen einen Harris-Sieg bevorzugt hätte, gibt es natürlich gewisse Regierungen wie die Regierung von Viktor Orban in Ungarn zum Beispiel, die Trump sehr nahe steht, also ideologisch natürlich sehr nahe stehen, die auch dieses erzkonservative Weltbild verbreiten, sich praktisch als Retter des christlichen Abendlandes sehen und diese sehr stark gegen Immigranten und sehr stark auch gegen Frauen und sonstige Minderheiten ausgerichtete Politik verfolgen.
Abschließend, ich habe gestern einen sehr netten Post des deutschen Wirtschaftsmagazins Brand 1 auf Instagram gesehen. Sie haben dort ein Cover aus dem Jahre 2008 gepostet und auf dem steht: Keine Panik, das ist schon wieder nicht das Ende. Wie sehen Sie es? Hilft oft wirklich nur ein tiefer Atemzug und die Erinnerung daran, dass die Welt schon so einiges überstanden hat?
Ja, natürlich darf man die Hoffnung nicht verlieren. Also im Endeffekt, wie schon gesagt vorhin, ich denke, dass diese 4 Jahre Trump, wenn es volle 4 Jahre sein werden, dann sicherlich herausfordernder sein werden als die ersten 4 Jahre Trump. Aber natürlich sollte man die Hoffnung nicht verlieren, dass es dann in 4 Jahren einen Wechsel geben wird in Bezug auf eine andere Politik. Und vor allem, dass dieser Wechsel in 4 Jahren natürlich auch friedvoll und durch eine demokratische Wahl vonstatten gehen wird. Also Trump hat ja noch nie in seinem Leben eine Wahlniederlage anerkannt. Also vor 4 Jahren hat er das nicht gemacht und es ist ja nicht vorstellbar, dass er das jetzt gemacht hätte. Also wenn Harris gewonnen hätte, es hätte Trump das Ergebnis niemals anerkannt. Das ist natürlich schon das absolute Minimum in der Demokratie, dass man das Wahlergebnis anerkennt, egal ob es zu den eigenen Gunsten ist oder nicht. Und deshalb hat Trump natürlich schon eine sehr stark antidemokratische Gesinnung. Und das ist natürlich schon eine Gefahr für die USA, aber durch die Position der USA in der Welt natürlich auch über die USA hinaus.
Herr Kössler, ich danke Ihnen vielmals für Ihre interessanten Einschätzungen. Danke, dass Sie hier im Studio waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und die US-Wahlen und die Auswirkungen auf Europa und damit auch auf Südtirol wollen wir natürlich auch in unserem Heft beleuchten, dazu aber mehr in einer Woche. Was lesen Sie in der aktuellen Ausgabe? In der Titelgeschichte geht es um das große Misstrauen und um die Frage, warum es in Südtirol so schwierig ist, große Projekte umzusetzen. Ein solch großes Projekt ist das geplante Pumpspeicherwerk in Ulten. Kollege Markus Lacher hat sich dieses Projekt näher angesehen, vor allem aber hat er mit den Ultnerinnen und Ultnern gesprochen. Das Ergebnis seiner Reportage? Die Stimmung in Ulten ist angespannt, vor allem da das Projekt alte Wunden aufreißt, hängt doch die Ultner Vergangenheit sehr eng mit dem Bau von E-Werken und Stauseen zusammen. Das Aufmacherbild jedenfalls zeigt die Altbäuerin auf einem der Riemhöfe oberhalb von St. Waldburg. In nur 10,8 Metern Entfernung zum Haus führen dort die Stromleitungen vorbei. Und das spüre man, laut der Altbäuerin. Dann hat Alexandra Aschbacher ein Interview mit dem SVP-Obmann Dieter Stegel geführt. Er will die SVP wieder stark machen und spricht im Interview über die Streitkultur in seiner Partei, warum es in der SVP also weniger Moderation und wieder mehr Position brauche und was er persönlich gegen die Grünen habe. Und Alexander van Gerven hat diese Woche, ganz interessant, eine Bohrmeisterin porträtiert. Und zwar gräbt Marina Zanetti seit über 10 Jahren am BBT. Die studierte Bauingenieurin arbeitet seither mit Tunnelbohrmaschinen am Brenner Basistunnel. Und zwar mal auf österreichischer, mal auf italienischer Seite. Warum sie BBT-Mann Martin Ausserdorfer als absoluten Glücksfall für den BBT und den Zulauf beschreibt und warum sie persönlich das Tunnelbauen mit dem Job einer Astronautin vergleicht, das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Ja, und das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!